Ja, liebe Geschwister, es sind wieder 4 Wochen vergangen, wie nichts. Vor 4 Wochen war ich das letzte Mal da. Und ich freue mich wieder bei euch zu sein. Ich freue mich immer bei euch zu sein, denn ich liebe kleine Gemeinden, denn dann, dort spürt man eine besondere Wärme. Ich möchte heute auch mit euch über eine Anleitung nachdenken, die uns Jesus gegeben hat. Und zwar eine Anleitung zur Nachfolge. Jesus spricht im ganzen Evangelium von der Nachfolge, immer wieder, immer wieder. Und Nachfolge ist heute leider auch falsch verstanden in vielen Bereichen. Und ich denke, wir sollten uns darüber mal Gedanken machen, was meint denn Jesus wirklich mit Nachfolge, wenn er über Nachfolge spricht. Den Predigttext finden wir in Lukas 7, Vers 23. Lukas 7, Vers 23. Und zwar sagt Jesus da einen ganz kurzen und prägnanten Satz. Er sagt: Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Was hat das jetzt mit Nachfolge zu tun? Ich denke, das werden wir jetzt in den nächsten paar Minuten rausfinden. Zuerst möchte ich mit Offenbarung 21 einsteigen, die Verse 1 bis 4. Offenbarung 21, Verse 1 bis 4. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ich lade euch ein, mit mir auf eine Gedankenreise aufzubrechen. Es ist eine sehr wichtige Reise, denn diese Reise betrifft jeden Menschen, so oder so, auf der einen oder anderen Seite. Und ihr dürft bei dieser Reise, die jetzt vielleicht 2 Minuten in Anspruch nimmt oder 3 Minuten, dürft ihr auch gerne, wenn ihr wollt, die Augen schließen und euch einfach vorstellen, wie das sein wird. Wir schreiben das Jahr X. Dieses Jahr befindet sich nicht in der Vergangenheit, es ist auch nicht heute, sondern es liegt in der Zukunft. Allerdings keine ferne Zukunft mehr, sondern sehr nahe Zukunft. So, wir beginnen jetzt mit der Reise. Wir befinden uns in diesem genannten Jahr X. Die Wiederkunft Jesu ist gerade eben erfolgt. Eine große Schar, die Schar der Erlösten, steht mit Tränen in den Augen, reinen Freudentränen, möchte ich betonen, vor dem Thron Gottes. Niemand aus dieser Schar kann es begreifen. Es fühlt sich an wie ein Traum. Aber es ist real. Keiner ist in der Lage, auch nur ein Wort rauszubringen, denn was hier gerade geschieht, kann der Verstand nicht erfassen. Scharen von Engeln stehen um die Erlösten und weinen vor Freude mit. Vor wenigen Augenblicken haben sie die Toten, die in Christus gestorben sind, mit ihren Lieben wieder vereint. Die treuen Gläubigen aller Zeiten wurden aus ihren Gräbern gerufen. Gläubige Frauen, Männer, Kinder, Märtyrer, alle, die ihr Leben nicht geliebt haben bis zum Tod, stehen nun gerechtfertigt angetan mit weißen Kleidern vor Jesus. Worte können diesen Tag nicht annähernd beschreiben. Es ist vollbracht. Die Sünde und diejenigen, die die Sünde liebten und nicht aufgeben wollten, werden nun 1000 Jahre ruhen müssen. Satan ist gebunden, es gibt niemanden mehr, den er verführen kann. Auf dieser Erde wird es finster, das Zeitalter der Sünde hat sein Ende ein für alle Mal gefunden. Die Erlösten werden nun mit Christus anfangen, Gericht zu halten über die Gottlosen. Die Bücher werden aufgetan, jeder Mensch, der Christus abgelehnt hat, wird nun Gerechtigkeit erfahren. Gott ist Gnade, das ist richtig. Doch die Gnadenzeit, die so wertvoll war, wurde bis zuletzt nicht gewürdigt und beachtet, so dass sie mit dem Abschluss des Dienstes Jesu im Allerheiligsten auch beendet wurde. Mit Tränen erstickter Stimme rief der Heiland Tag für Tag, Stunde für Stunde. Er wurde nie müde, ging jedem Menschen nach, warb um jede Seele mit all seiner Kraft. Er sandte Boten und Diener zu verkündigen die gute Nachricht. Die Propheten wurden gesteinigt, Prediger wurden belächelt, Evangelisten wurden verhöhnt und Missionare wurden verjagt. Er wusste, dass ihn viele ablehnen würden. Deswegen sagte er, selig ist, wer sich nicht ärgert an mir. Ja, das wird so kommen. Die Frage ist nicht ob, sondern eben wann. Die Zeichen der Zeit sprechen deutlich. Wir wissen, es steht nahe bevor. Seine Worte klingen wie Gold und Silber, hätte man sie nur beachtet. Doch nun ist es für viele zu spät. Das Schicksal eines jeden ist endgültig besiegelt. Wir beenden hier diese Gedankenreise, kommen wieder zurück ins Jetzt. Und jetzt lautet nämlich die entscheidende Frage, wo stehst du? Es ist sehr ernst. Wir stehen vor einer großen Frage. Bin ich dabei, wenn Jesus wiederkommt? Wer dabei sein möchte, den lädt Jesus ein, ihm nachzufolgen. Und genau hier an diesem Punkt, an dieser Stelle, beginnt nämlich die Praxis. Nachfolge scheint mir heute so ein ziemlich leerer Begriff zu sein. Also, er hat keine Fülle. Er ist nicht gefüllt mit dem, was eigentlich Jesus ihm gegeben hat, diesen Begriff. Und es wird heute über Nachfolge auch sehr gerne philosophiert, wie Nachfolge ausschauen könnte. Mein Ziel ist es heute, diesem Begriff eine Fülle zu geben, die Fülle, die wir in der Heiligen Schrift finden. Wie sieht echte Nachfolge aus? Vor einigen Jahren hat sich eine Geschichte ereignet in den USA. Und zwar ein junger Mann namens Arthur, da ging es um Fallschirmspringen, um Formationsspringen. Das habt ihr schon mal gehört. Formationsspringen ist ein Begriff. Und dieser junge Mann hatte als Kind schon immer davon geträumt. Er hat es im Fernsehen gesehen, er ist dann auf Flughäfen gegangen, wo sie gesprungen sind, mit Sportfliegern unterwegs waren, hat das immer wieder gesehen und das hat ihn fasziniert. Das ließ ihn einfach nicht mehr los. Bereits im Teenageralter hat er begonnen, Unterricht zu nehmen und hat einen Sprung Schein gemacht. Er war ein sehr guter Springer. Er hatte bereits vor seinem 18. Lebensjahr mehrere Auszeichnungen gewonnen als bester Springer. Und später trat er einer Gruppe bei, die sowas professionell machte, Formationsspringen. Und es hat gar nicht lang gedauert. Es kristallisierte sich schnell heraus, dass er der Allerbeste war. Und so übernahm er auch den Vorsitz dieser Gruppe und fing an, auch die Nachkömmlinge zu trainieren. Und dann war es mal soweit, eines Tages standen sie kurz vor einem Turnier. Es war in den USA, ein Turnier, die besten Formationsspringer des Landes. Und da trafen sich sehr viele Springer, sehr viele Gruppen, die einfach gegeneinander antreten sollten. Nochmal hartes Training war angesagt. Und dann war es soweit, der Tag des Wettkampfes war da. Arthur geht zu seiner Gruppe und überprüft alles. Fallschirme richtig gewickelt, Flugzeug mit allen notwendigen Utensilien bestückt, Funkkontakt der Mannschaft untereinander, passt das alles, alles in Ordnung. Und nochmal Klärung mit der Mannschaft, ob jeder genau verstanden hat, wann er was genau zu tun hat. Alles tausendmal durchgegangen, damit es auch super genau sitzt. Perfekt organisiert. Nachdem alle Fragen geklärt waren, ging es los. Einige tausend Meter über den Boden, Startpositionierung zum Sprung. Die Mannschaft steht stramm im Flugzeug, alle schön hintereinander und auf Kommando des Chefs Absprung. Arthur selbst sollte als letzter springen, weil er von oben dann mitten in den Kreis der Mannschaft springen sollte und dann hätte das Ganze begonnen, die ganze Show, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Ja, alles soweit in Ordnung, Absprung, fertig, die Jungs sind gesprungen, Arthur springt hinterher. Und dann passiert das Unmögliche. Arthur springt ab, aber ohne Fallschirm. Es war sein letzter Sprung, er starb. Und warum starb er? Weil er das Entscheidende, seine Rettung, den Fallschirm, vergessen hat. Er hatte sich um alles gekümmert. Die Jungs waren versorgt, Funkverbindung stand, die Sprungformation war alles abgestimmt. Er hat alles akribisch und perfekt organisiert. Er hat keinen einzigen Fehler gemacht. Doch nur eins fehlte ihm am Schluss. Sein eigener Fallschirm. Das war das Wesentliche. Einige aus der Mannschaft berichteten später, dass Springen sein Leben war. Das war seine zweite Haut, seine zweite Familie. Seine Mannschaft, alles hat super funktioniert. Nichts und niemand blieb auf der Strecke. Und dieses tragische Unglück war kaum zu fassen. So ein Leichtsinnsfehler. Unglaublich. Die ganze Mannschaft war fassungslos. Bis heute noch stehen einige unter Schock. Und liebe Geschwister, dieses Beispiel ist hart, aber ich möchte jetzt den Bogen spannen und den Blick auf uns selbst richten. Ich sehe eine Gemeinde, eine perfekt organisierte Gemeinde, alles stimmt. Der Gottesdienstablauf funktioniert einwandfrei, die Lieder, der lebendige Teil, die Bekanntmachungen, einfach alles. Wir kümmern uns um alles, damit auch nichts schief geht. Und das ist auch wichtig und gut so. Das möchte ich nicht in Abrede stellen. Doch jetzt kommt die entscheidende Frage. Hast du dich schon um das Wesentliche, deine persönliche Rettung, deinen Fallschirm, Jesus Christus, auch gekümmert? Folgst du ihm nach oder beschäftigt dich vorrangig immer noch das Potluck oder der nächste Gemeindebasar oder andere Dinge in der Gemeinde? Was möchte Jesus wirklich? Einen top organisierten Gottesdienst, der um 9.30 Uhr beginnt und um 11.45 Uhr endet? Oder möchte er echte Nachfolger? Versteht mich nicht falsch. Ich finde es in Ordnung. Planung, Organisation sind wichtig und notwendig. Doch wo liegen die Prioritäten? Das ist die Frage. In der Ordnung und Planung, also dem Gottesdienstrahmen, oder liegen sie im Gottesdienst selbst, im Dienst an Gott? Dienen wir Gott mit dem Herzen oder nur mit den Lippen? Ich weiß, die Frage ist hart, aber sie gilt mir genauso. Wer von euch kennt folgende Bibelstelle? Und Jesus ging nach seiner Gewohnheit um 12 Uhr nach Hause. Ich habe lange gesucht, ich habe sie nicht gefunden. Ihr werdet sie auch nicht finden, weil es diese Stelle nicht gibt. Im Gegenteil. Ich lese, wie Jesus bis in den Abend hinein predigte. Ich lese, wie die Apostel stundenlang ohne Pause das Evangelium verkündigten. Ich lese, wie Männer und Frauen den ganzen Tag über bei glühender Hitze sich bei Johannes versammelten, als er draußen am Jordan predigte. Ich lese ständig solche Dinge und ich frage mich, haben wir auch so einen Hunger und Durst? Dankeschön. Haben wir auch so einen Hunger und Durst nach dem Wort Gottes? Nach was hungert und dürstet dich denn? Bleiben wir bei der Frage, was ist echte Nachfolge? Und dazu sagt Jesus etwas Entscheidendes in Lukas 9, Vers 23. Heute bewegen wir uns sehr stark bei Lukas 9, Vers 23. Und dort sagt Jesus: Da sprach er zu ihnen allen, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Der verleugne sich selbst, was ist Selbstverleugnung? Wir finden in der Bibel oft Begriffe, die eigentlich heute im Sprachgebrauch so nicht mehr verwendet werden. Vielleicht noch bei älteren Leuten hört man es ab und zu mal, aber sie sind so langsam am Aussterben. Das heißt aber nicht, dass sie nicht mehr existieren, nicht mehr existent sind. Selbstverleugnung. Auf der Seite glaubenundbekennen.de gibt es im Internet eine Seite, finden wir eine sehr gute und treffende Definition. Und zwar steht dort, das Wort Selbstverleugnung drückt etwas aus, was uns Menschen total zuwider ist. Von sich selbst wegsehen, von seinen eigenen Bedürfnissen und seinen eigenen Wünschen. Das liegt nicht in unserer Natur. Dazu braucht es eine neue Geburt. So wird das definiert aus biblischer Sicht. Also das Wort Selbstverleugnung drückt etwas aus, was uns Menschen total zuwider ist. Von sich selbst wegsehen, von seinen eigenen Bedürfnissen und Wünschen. Und das liegt nicht in unserer Natur. Dazu braucht es eine neue Geburt. Von der neuen Geburt spricht Jesus in Johannes 3, wir kennen das. In Lukas 14, Vers 35 ergänzt Jesus etwas zum Thema Nachfolge. Lukas 14, Vers 35. Und da sagt er: So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Radikale Aussagen möchten wir manchmal einfach ausblenden. Aber das wäre ein fataler Fehler. Denn sie stehen da, sie stehen für uns da zu unserem Heil. Und wir können nur eins tun, wir können schauen, was meint Jesus wirklich damit. Ich wiederhole, so auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Habe ich 35 gesagt, Vers 33, ich bitte um Entschuldigung, Vers 33. Das sind jetzt die genannten zwei Texte, Lukas 9, 23 und 14, 33, sind nicht einfach mal zwei Texte, wo es um das Thema Nachfolge geht, sondern hier ist das Prinzip der Nachfolge verankert. Wir gliedern es in vier Punkte. Sich täglich verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen, Jesus täglich nachfolgen und der letzte Punkt, sich lossagen von allem, was man hat. Ellen White schreibt in dem Buch Das bessere Leben, Jesus macht seinen Nachfolgern keine Hoffnung auf irdische Herrlichkeit und Reichtum oder auf ein Leben, das von Versuchungen frei ist, sondern er stellt ihnen die Gnade vor, mit ihrem Herrn den Weg der Selbstverleugnung zu gehen und Schmähungen zu ertragen in einer Welt, die sie nicht kennt. Wir erkennen hier ein sehr wichtiges Prinzip der Nachfolge. Ellen White spricht von Gnade, wenn wir uns selbst verleugnen. Wie meint sie das? Wie kann Selbstverleugnung Gnade sein? Ist es nicht vielmehr so, dass wenn ich jetzt 5 Millionen im Lotto gewinne, dass das wahre Gnade ist? Selbstverleugnung, Gnade? Irgendwie steht hier alles Kopf. Aber wir werden mal schauen, was Jesus damit wirklich meint. Dazu vielleicht mal eine ganz wichtige Frage. Und darüber möchte ich euch bitten, nachzudenken. Wer ist denn eigentlich der größte Feind der Menschheit? Reichtum, das ist ein Aspekt davon. Dankeschön. Dankeschön, ja. Aber es geht hier um etwas sehr Konkretes. Wer ist der größte Feind der ganzen Menschheit? Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Ja, das auch. Ich möchte euch sagen, ich gebe euch ein paar Tipps. Dieser Feind ist oft verärgert, er wird oft zornig oder wütend, ist beleidigt, ist stolz, ist egoistisch. Wer ist das? Das Ich. Danke, Matthias. Das ist mein eigenes Ich. Das steht mir am meisten im Weg, wenn ich Jesus nachfolgen will. Das ist mein allergrößtes Problem. Natürlich ist Satan der Verursacher dessen, aber ich entscheide darüber, ob ich es behalte oder ob ich es abgebe, ob ich es sterben lasse. Mein Ich ist einfach mein größter Feind, der mir tagtäglich im Weg steht. Und solange ich diesen Feind nicht in die Hände Jesu übergebe, werde ich ihn auch nicht los. Aus eigener Kraft hat es noch niemand geschafft. Und Jesus betont das sehr deutlich. Das ist sicher. Es gibt keinen anderen Weg, außer das eigene Ich zu begraben. Wenn aber mein Ich in mir gestorben ist und ich neu auferstanden bin mit Christus, dann lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Galater 2, Verse 19 und 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt, sagt Paulus, ich lebe, doch nun nicht. Nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Mein Ich ist Vergangenheit. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Das ist das ganze Geheimnis, der Kern des Evangeliums. Christus in mir. Von dieser Gnade spricht Ellen White. Wenn ich diesem Moment, denn in diesem Moment beginnt bereits das ewige Leben hier auf der Erde, wenn ich Jesus mein Ich gegeben habe. Selbstverleugnung bedeutet einfach, mein Ich wird gekreuzigt mit Christus durch die Taufe und stehe als neuer Mensch, in dem jetzt Christus lebt, wieder auf. Das ist das Geheimnis des Glaubens, der Bekehrung, von dem das ganze Evangelium immer wieder spricht. Und das ist dann aber auch der Beginn echter und wahrer Nachfolge. Alles andere ist Selbstbetrug. Wir können Christus nicht nachfolgen, wenn unser Ich nicht stirbt. Denn wir können nicht zwei Herren dienen. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Wenn Jesus dieses Wunder in mir vollbracht hat, die vollständige Bekehrung, den Tod meines Ichs, was passiert dann? Wer kennt die Gesetze der Logik? Jetzt wird es physikalisch. Ich habe sie nur mal so ein bisschen überflogen. Ich kannte sie mal. Es ist nicht einfach, manche sind sehr kompliziert und komplex. Aber ich möchte nur eines davon rausgreifen. Und zwar, es ist ein Naturgesetz und folgt einem ganz einfachen Prinzip. Es ist Ursache und Wirkung. Das ist eine Logik, eins aus diesen 10 Logikgesetzen. Also ich möchte ein Beispiel nennen, Ursache und Wirkung. Die Ursache, ich springe von einem 10 Meter hohen Baum. Die Auswirkung ist ein gebrochenes Bein. Umgekehrt gilt das genauso. Wenn wir die Auswirkung sehen, muss es eine Ursache gegeben haben. Das heißt, ich sehe, da läuft jemand mit einem gebrochenen Bein auf Krücken, dann frage ich ihn, was ist passiert, und er sagt mir, ich bin von dem Baum gesprungen. Also diese beiden Komponenten liegen immer miteinander zusammen. Die kann man nicht trennen, Ursache und Wirkung. Ob man jetzt die Wirkung sieht, dann weiß man, es muss eine Ursache gegeben haben, oder ob es eine Ursache gibt, dann ist eine Wirkung da, eine Folgewirkung. Und wir lesen jetzt dazu in 2. Timotheus 3, Vers 12 etwas. Und Paulus ermutigt hier Timotheus und er sagt ihm etwas ganz Entscheidendes, denn Timotheus erlebt Anfechtungen. Paulus sagt zu ihm: Und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung erleiden. Eine Frage, wir haben es gerade gehabt, Ursache und Wirkung, ein logisches Prinzip. Was ist die Ursache hier in diesem Text? Die Ursache ist fromm leben in Christus. Was ist die Auswirkung? Genau. Eventuell Verfolgung. Schauen wir nochmal nach. Und alle, die fromm leben wollen in Christus, Jesus, müssen Verfolgung erleiden. Interessant. Also es ist keine Option, sondern es ist eine Wirkung, eine Auswirkung einer Ursache, die im Vorfeld stattgefunden hat. Wenn ich fromm leben will in Christus. Ursache und Wirkung sind untrennbar miteinander verbunden. Aber was ist Verfolgung? Wir lesen hier, müssen Verfolgung erleiden. Was meint Paulus hier genau? Wenn wir jetzt so das Bild Verfolgung, Endzeit im Kopf haben, dann ist klar, an was denken wir da? Rucksack packen, die notwendigsten Sachen und ab geht's, denn wir werden verfolgt. Die schlimmen Zeiten brechen herein. Ja, das mag alles auch so kommen. Aber Paulus spricht nicht von dieser Verfolgung. Denn Verfolgung war nicht immer da. Verfolgung ist nur zu gewissen Zeiten da. Es gab auch Phasen, wo Christen Jahrzehnte oder Jahrhunderte vielleicht in Ruhe leben konnten, wo es nicht so Probleme gab. Aber Paulus spricht hier von einer ganz anderen Verfolgung. Verfolgung beschränkt sich nicht nur auf das eben Genannte, sondern Verfolgung beginnt am Arbeitsplatz, Verfolgung beginnt zu Hause, in der Familie, Verfolgung beginnt in der Gemeinde, Verfolgung beginnt unter Freunden, da beginnt Verfolgung. Und wie sieht diese Verfolgung aus? Vorher möchte ich mit euch einen Text, wir gehen wieder zurück zu Lukas 12, Vers 53 lesen. Und zwar bitte ich euch, darauf zu achten, was lest ihr als Überschrift, also vor Vers 49, als Überschrift in diesem Abschnitt? Bei mir steht Entzweiungen um Jesu Willen. Und jetzt lesen wir den Vers 53. Es wird der Vater gegen den Sohn sein und der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter, die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Das ist ziemlich heftig, liebe Geschwister. Und das ist auch kein Spaß, wenn es sogar bis in die eigenen tiefsten Reihen der Familie eindringt. Gottes Wort ist ein zweischneidiges Schwert. Es zerteilt alles. Doch bleiben wir beim Haupttext. Denken wir an Lukas 7, Vers 23. Selig ist, wer sich nicht ärgert an mir. Hier geht es darum, Entscheidungen zu treffen, wenn es hart auf hart kommt. Echte Nachfolge, liebe Geschwister, bewirkt Veränderungen, positive Veränderungen an dir und mir selbst. Und doch wie wirkt sich diese Veränderung auf andere aus? Und genau davon spricht Jesu bei der Entzweiung und Paulus bei der Verfolgung. Was denken denn deine Freunde darüber, wenn du plötzlich nicht mehr in die Kneipe mitgehst? Was denken deine Arbeitskollegen, wenn du plötzlich nicht mehr mit ihnen am Kaffeetisch sitzt und über andere lästerst? Was sagen deine atheistischen Eltern oder Kinder, wenn du plötzlich am Sabbat nicht mehr mit ihnen einkaufen oder ins Kino gehst oder anderen Vergnügungen nachgehst? Das sind die Dinge, denen wir im Alltag begegnen. Und dann beginnt die Verfolgung. Dann beginnt man zu sagen, ja, was bist du für einer? Bist du jetzt ganz besonders heilig? Oder bist du jetzt unter die Frommen gegangen? Dann beginnt es. Ich möchte euch ein kleines Beispiel geben, wie ich es erlebt habe. Und ich möchte auch hier einen interessanten Aspekt darstellen. Ich hab ein paar T-Shirts zu Hause, da stehen christliche Sprüche drauf. Und unter anderem auf einem steht drauf, Jesus kommt bald, bist du bereit? Fragezeichen. Und neulich sprach mich ein Arbeitskollege darauf an, mit dem bin ich also wirklich super befreundet, wir sind 7 Jahre, kennen wir uns jetzt und ich würde fast schon sagen, mit dem kannst du Pferde stehlen. Das ist wirklich ein top, super Kerl. Und neulich sprach er mich darauf an und sagt, du Fritz, hör mal zu. Er sagte, wir kennen uns jetzt viele Jahre, du bist ein echt super Kerl und mit dir kann man alles machen und ich rede gern mit dir und ich sitze gern mit dir zusammen und wir trinken gern mal einen Kaffee, irgendwas. Ja, das ist echt klasse. Aber das, was da auf deinem T-Shirt steht, das ist doch ein bisschen komisch, oder? Ist das nicht, das ist doch nicht normal sowas, oder? Sag ich, Wolfgang, sag ich, du bist auch Christ, du bist evangelisch. In deiner Bibel, ich weiß es nicht, was für eine Bibel du hast, aber ich kann dir versichern, in deiner Bibel steht das auch drin, was hier drauf steht. Es war ein Zitat aus Offenbarung. Das steht auch in deiner Bibel drin. Das steht in jeder Bibel drin. Das steht nicht nur einmal drin, dass Jesus bald kommt. Da steht sehr oft drin. Wir finden es in der ganzen Bibel. Die Frage ist nur, was machen wir damit? Ignorieren wir es oder sagen wir, ja, das ist mir wichtig? Denn wenn das kommt, dann stehen wir alle vor Christus. Auch du, auch ich. Da stellt sich nur eine Frage, wo stehst du aber dann, auf welcher Seite? Es ist natürlich schwierig, mit diesem Thema an die Menschen ranzugehen. Aber was ich sehr interessant finde, und ich möchte vielleicht noch ein Beispiel geben mit mit meinem Schwiegervater. Mein Schwiegervater ist ein guter Mensch. Das kann ich guten Gewissens sagen. Er hat eine gute Seele. Aber ihn stört etwas. Wenn wir oben sind, gehen ein, zwei, dreimal im Jahr hoch, dann sind wir ein paar Tage dort, dann hat er immer ein Problem, ihr mit eurem Sabbat. Dann kann man nichts mehr machen an diesem Tag. Ja, man kann kein Holz spalten, man kann nichts machen an diesem Tag mit euch. Bindet er uns gerne auf die Nase, stichelt auch ein bisschen gerne in der Richtung, aber er weiß es nicht besser. Das heißt, Jesus sagt ja auch, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er weiß es nicht anders und das ist auch in Ordnung und wir beten auch weiter für ihn. Aber was ich sehr interessant finde, und hier, das hat mich neulich sehr stark zum Nachdenken gebracht. Egal, ob es mein Arbeitskollege ist oder mein Schwiegervater. Wir tun niemanden von ihnen etwas zuleide. Wir beleidigen keinen, wir benachteiligen keinen, wir nehmen niemandem etwas weg. Und trotzdem hat es Satan geschafft, die Menschen so weit zu bringen, dass es sie einfach stört, dass wir so sind. Warum? Wir tun doch keinem was. Und es stört sie trotzdem. Sehr interessant. Sehr interessant. Wenn du den geraden Weg mit Gott gehst, wirst du auf Menschen stoßen, die es einfach stört, obwohl du ihnen nichts getan hast. Das ist interessant. Ellen White schreibt dazu in dem Buch für die Gemeinde geschrieben, Band 1, falsche Anschuldigungen und Vorwürfe warten auf jeden, der für die Wahrheit in Jesus einsteht. Alle, und dann zitiert sie Timotheus, was wir eben gelesen haben, alle, die fromm leben wollen in Christus, müssen Verfolgung erleiden. Wer sich eindeutig gegen Sünde wendet, wird ganz sicher genauso gehasst werden wie sein Lehrmeister, der ihm aufgetragen hat, diese Arbeit in seinem Namen zu tun. Wie Christus wird er als Feind der Gemeinde und des Glaubens bezeichnet werden. Und je ernsthafter und aufrichtiger er sich bemühen wird, Gott zu ehren, desto heftiger wird er von Gottlosen und Heuchlern angefeindet werden. Wir sollten aber nicht den Mut verlieren, wenn man uns so behandelt. Wir haben vorher über das Ich-Problem gesprochen. Ohne den Tod des eigenen Ich gibt es keine Nachfolge, keine Erlösung. Eine Frage. Wer von euch war schon mal in einer Situation, in der er jemanden leiden hat gesehen, unter großen Schmerzen, seelisch, psychisch, physisch, ganz gleich wie, und konnte ihm nicht helfen? Habt ihr das schon mal erlebt, so eine Situation? Ihr habt jemanden leiden gesehen und konntet nichts tun. Ich denke, dass es einige von uns erlebt haben, vielleicht sogar alle, und es ist eine sehr schlimme Situation, nicht wahr? Ich erinnere mich, es liegt gute 10 Jahre zurück, da war der Jonathan noch sehr klein und er litt unter Pseudokrupp. Sagt euch was. Ist heute ziemlich weit verbreitet. Viele Kinder haben das. Und Pseudokrupp ist, ich habe es jetzt mal rausgesucht auf Wikipedia, eine Entzündung der Schleimhaut im Bereich des Kehlkopfes und der Stimmbänder mit teilweisem Verschluss der Atemwege. Dadurch kann starke Atemnot entstehen. Begleitet wird das Ganze noch von einem bösen Husten, sodass man jeden Augenblick denkt, das Kind erstickt. Und das Problem ist, da reicht eben ein Hustentee und eine Tablette nicht, sondern da muss man fast schon Erste-Hilfemaßnahmen einleiten, wenn man sieht, wie das Kind da vor sich hin vegetiert und nicht kann. Und in dieser Situation standen wir, meine Frau und ich, mit Jonathan. Er war sehr klein. Es kam plötzlich, wir wussten nicht genau, was es war. Du versuchst alles und nichts hilft. Nichts hilft. Letztendlich kannst du nur zusehen, wie das Kind leidet, während du am anderen Ende des Telefons einen Arzt hast und fragst ihn dringend um Rat, was du machen sollst. Und ich möchte euch jetzt bitten, jeden Einzelnen von euch, stellt euch Folgendes vor. Es ist wieder ein ganz kleiner Gedankenexkurs. Wer möchte, darf die Augen gerne schließen. Du befindest dich auf Golgatha, vor 2000 Jahren. Dein Heiland ist noch unterwegs mit dem Kreuz auf dem Rücken. Er schleppt sich mit letzter Kraft hoch, dann fällt er hin. Niemand hilft ihm auf. Sie treten ihn und zerren seinen geschundenen Körper bis zum Ziel. Dann reißen sie ihm die Kleider vom Leib und fangen an zu spotten. Es gibt kein einziges Widerwort von ihm. Im nächsten Augenblick schon holt einer der Soldaten riesige Nägel hervor. Mit großer Wucht werden sie dem Heiland in die Hände und Füße gehämmert. Er liegt da wie ein Tier auf der Schlachtbank. Du hörst seinen bitteren Schmerzensschrei, du siehst sein verzerrtes Gesicht, sein Blut strömt über den ganzen Körper, dann schaust du ihm ins Gesicht, er wendet seine Augen zu dir. Und in diesem Moment wird dir etwas bewusst. Er leidet, du stehst da und kannst ihm nicht helfen. Du kannst nichts tun. Doch plötzlich rückt noch etwas viel Größeres in dein Bewusstsein. Dir wird plötzlich klar, er leidet wegen dir. Du schaust ihm ins Angesicht und er gibt alles, was er noch an Kraft übrig hat, dafür her, dir noch ein letztes Lächeln zu schenken. Es ist das Zeichen der Liebe und der Hoffnung. Als würde er dir noch sagen wollen, mein Kind, ich leide für dich, folge mir nach und du wirst leben. Aber die Kraft dafür reicht ihm nicht mehr aus. Er stirbt, gebrochen durch meine und deine Sünden. Wie groß ist dein Ich jetzt noch? Wie groß? Wenn wir nicht mit Christus am Kreuz sterben, ist alles vergebens. Vielleicht bist du ein aktives Gemeindeglied. Vielleicht besuchst du regelmäßig kranke Menschen. Vielleicht hast du auch ein großes Herz für Kinder. Das ist auch alles wichtig und gut so. Das Problem ist nur, davon lässt sich der Himmel nicht beeindrucken. Das Einzige, wovon sich der Himmel beeindrucken lässt, ist eine Neugeburt, die dann die anderen Dinge zur Folge hat. Dass du kranke Menschen besuchst, dass du dich einsetzt für Jesus, für die Menschen. Aber das ist eine Folge einer Neugeburt. Worüber jubelt der ganze Himmel? Was lesen wir in Lukas 15, Vers 7? Da lesen wir, ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Jesus hätte es auch anders formulieren können. Er hätte auch sagen können, ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen guten Menschen, der sich taufen lässt, mehr als über 99 Gerechte. Merken wir, worauf es ankommt? Natürlich ist die Taufe ein notwendiger Schritt. Es ist der notwendige öffentliche Schritt einer Neugeburt, keine Frage. Doch was geht dem Ganzen voraus? Die Bekehrung. Über einen Sünder, der Buße tut. Das ist der Kern, die ganze Substanz in dieser Aussage Jesu. Ohne diesen Schritt ist die Taufe zwecklos. Die Bekehrung ist der Tod meines Ich. Erst dann bin ich bereit, Jesus nachzufolgen. Dann werde ich das Bad der Taufe als Bekenntnis vor dem Himmel und den Menschen bezeugen. Das ist dann der Bund mit Christus. Doch ohne vorherige Buße ist alles sinnlos. Wie viele Adventisten gibt es, die sich taufen, weil es halt zur guten Tradition gehört? Die Eltern, die Großeltern, der Bruder, der Onkel, die Schwester, sind alle getauft. Mache ich halt jetzt auch. Und schließlich möchte ich ja auch so ein bisschen in den Himmel. Meinte Jesus das in Lukas? Ganz bestimmt nicht. Nachfolge hat einen Preis. Das ist mein Ich. Wenn wir das Ich-Problem nicht in die Hände Jesu geben, werden wir nie erfahren, was echte Nachfolge bedeutet. Wir werden weiterhin blind, arm, jämmerlich und bloß dastehen, allerdings in der festen Überzeugung, dass wir eigentlich reich und gesegnet sind. Wo finden wir diese Worte übrigens? An wen sind die gerichtet? Du bist blind, arm, jämmerlich und bloß und weißt nicht. Danke. Das sind die Worte Jesu an sein Volk heute. Nicht gestern, nicht morgen, heute direkt. An sein Wort an seine Gemeinde. Jesus ruft und ruft und ruft. Er fleht uns an, die Augen zu öffnen. denn Satan hat sie der Welt verschlossen. Doch leider hat Satan vor den Türen der Gemeinde nicht Halt gemacht. Und weil Jesus das wusste, beauftragte er Johannes auf Patmos mit dieser Botschaft. Kauft Augensalbe von mir, damit ihr was? Damit ihr sehend werdet. Das war die Botschaft. Das sollte unser zentrales Anliegen sein, sehend zu werden, zu erkennen, in welchem Zustand wir sind. Nichts schönreden, sondern demütig vor unseren Herrn treten und mit dem Zöllner gemeinsam einstimmen in die Worte: Herr, sei mir Sünder gnädig. Wie ist das mit der Sünde eigentlich? Haben wir uns mit der Sünde gut arrangiert? Können wir gut damit leben? Funktioniert doch eigentlich. Na, ich bin ja im Prinzip kein schlechter Mensch, oder? Darum geht es überhaupt nicht. Und das ist nämlich die Falle Satans. Friede, Friede, es ist keine Gefahr. Bleib so, wie du bist. Du bist eigentlich ganz okay. Der gefährlichste und tödlichste Virus, dem kein einziger Mensch etwas entgegensetzen kann, so sehr er sich auch bemüht, das ist die Sünde. Dieser Virus hat sich bereits bei Adam und Eva breit gemacht, ausgebreitet und hat bis heute noch nicht Halt gemacht. Im Gegenteil, er ist schlimmer geworden. Dieser Virus wird auch einmal die ganze Menschheit vernichten, endgültig vernichten. Es sei denn, wir lassen uns das einzig wirksame Gegenmittel geben, Jesus Christus. Diesen erbarmungslosen und tödlichen Virus hat er auf sich genommen und er ist auch daran zugrunde gegangen, am Kreuz auf Golgatha. Doch der Virus hat ihn nicht besiegt, wie es viele vielleicht dachten, sondern er hat ihn besiegt. Aber kein Mensch kann ihn von sich aus besiegen. Jeder ist damit infiziert und zum Tode verurteilt, das sagt Paulus. Jeder, ohne Ausnahme. Doch Jesus ruft dich, um dich von der Krankheit dieses Virus, dieser Sünde zu befreien. Er kam nicht, um uns in unseren Sünden zu befreien, sondern von unseren Sünden. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Dass sich Menschen heute bekämpfen, dass Millionen von Kindern hungern, Krankheiten, ganze Landstriche fest im Griff haben, all das sind Auswirkungen der Sünde. Denkt an Ursache und Wirkung. Sünde ist die Ursache und die Wirkung haben wir heute. Liebe Geschwister, Jesus befindet sich jetzt wo? Wer weiß es? Im Allerheiligsten. Wir wissen nicht, ob er die Hand schon an der Türklinke hat. An der Türklinke dieser Tür, die aus dem Heiligsten hinausführt, aus dem Allerheiligsten. Was passiert denn, wenn er diese Tür öffnet? Die Bibel sagt uns, was dann passiert. Es ist ein entscheidendes Element. Ohne den Heiligen Geist gibt es keine Bekehrung, gibt es keine Nachfolge. Ohne ihn ist das nicht möglich. Der Heilige Geist bewirkt, dass Jesus in uns lebt. Und so sollen Nachfolger Christi sein. Jesus soll in ihnen leben. Und das funktioniert nur durch den Heiligen Geist. Er ist gegangen und sagte: Ich gebe euch aber jemanden, den Tröster, den Heiligen Geist, der mit euch weiter und in euch weiterlebt. Ja. Hier ist auch entscheidend, das ist sicherlich ein ganzes Predigtthema wert, der Heilige Geist. Wann kommt er, wann ist er da und wann ist er nicht da? Und hier gibt die Bibel uns auch ganz klare Elemente, Anleitungen, wann er da ist und wann nicht. Ich kann nicht mein Ich in den Mittelpunkt stellen und sagen: Jesus, du richtest dich nach mir und ich bitte jeden Tag um den Heiligen Geist. Er hat keine Chance, in mir zu wirken. Das ist so ein Schritt, dieser Schritt der Bekehrung. Dann erst kommt auch der Heilige Geist. Das ist wieder dieses logische Prinzip Ursache und Wirkung. Ich stelle mein Ich zurück, dann die Wirkung davon ist, dass Jesus in mir wirken kann. Noch einmal kurz zu der Frage, was passiert, wenn Jesus diese Tür öffnet im Allerheiligsten. Dann, die Bibel spricht ganz klar, dann ist das Schicksal der Menschheit ein für alle Mal besiegelt. Dann wird Jesus sagen: Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses. Wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Wer aber gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit. Und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Das sind die schicksalhaften Worte, die Jesus zum Abschluss sprechen wird. Gottes Volk ist versiegelt. Die Plagen werden dann einsetzen. Sie sind gewaltig in ihrem Ausmaß. Es werden viele sterben. Ja? Sie werden sich sogar wünschen zu sterben aus Angst vor dem, was man den Zorn Gottes unvermischt nennt. Wir finden es in der Offenbarung. Der Zorn Gottes unvermischt nach dem Ende der Gnadenzeit bedeutet, es ist kein Heiliger Geist mehr da, der eine mäßigende Wirkung auf die Menschheit hat, der ein gesunder Gegenpol zum Bösen bietet. Das heißt, hier ist alles beendet. Und der Punkt ist der, auch das gehört zum Evangelium. Ein guter Arzt sagt dir nicht nur, wie es ist, wenn du jeden Tag Obst und Gemüse isst, wenn du regelmäßig joggen gehst und 3 Liter täglich trinkst. Er sagt dir auch, was die Folgen sein werden, wenn du nicht aufhörst mit den 3 Packungen Zigaretten am Tag. Er muss es dir sagen. Sonst wäre er ein schlechter Arzt. Was wäre das für ein Arzt, wenn er sagen würde, 3 Packungen am Tag? Ach, wissen Sie, Herr Müller, so wild ist das auch nicht. Vergessen wir es. Gehen Sie ein bisschen joggen, da wird es wieder. Nein, das wäre ein schlechter Arzt. Der würde auch nie eine Zulassung bekommen. Und Jesus auch. Er lädt uns ein, ihm nachzufolgen. Echte Nachfolge. Er sagt uns, wer es sein wird, wenn wir ihm nachfolgen. Ein wahrer Segen. Aber er macht uns auch darauf aufmerksam, wohin der Weg führt, wenn wir uns nicht für ihn entscheiden. Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist nicht so. Es geht in der Geschichte der Menschheit um die zentrale Frage, Leben oder Tod. Folge ich Christus nach oder laufe ich mit der Welt, ihrem Fürsten Satan nach? Eine andere Option habe ich nicht. In 5. Mose 30, die Verse 15 und 19, als letzten Text. 5. Mose 30, Verse 15 und 19. Da lesen wir Folgendes. Siehe, ich habe dir heute vorgelegt das Leben und das Gute, den Tod und das Böse. In Vers 19. Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, damit du das Leben erwählst und am Leben bleibst, du und deine Nachkommen. Ich ermutige euch, lest das ganze Kapitel 30, da geht es um, da spricht Mose deutlich über die Wahl zwischen Leben und Tod. Und es ist unglaublich wichtig zu begreifen, dass Erlösung zwar ein Geschenk ist, aber nicht billig. Es kostet mich eine einzige Sache, das ist mein Ich. Das ist der Preis der Nachfolge, nicht mehr und nicht weniger. Erst wenn ich bereit bin, mein Ich zu opfern, wird Jesus eine neue Kreatur aus mir machen. Denn so kann ein Mensch in das Reich Gottes nicht kommen, es sei denn, dass er geboren werde aus Wasser und Geist, sagt Jesus. Vorher kann ich ihm nicht nachfolgen, auch wenn ich der Meinung bin, dass es vielleicht doch irgendwie auch noch anders geht. Es geht nicht anders. Wenn ich Jesus gestatte, der Herr meines Lebens zu werden, dann ist das der Beginn einer Transformation. Christus erhebt mich in eine Atmosphäre, die ich vorher nicht kannte. Er beginnt jetzt sein Werk in mir und wird es auch vollenden. Doch ich muss es ihm erlauben. Das ist alles. Liebe Geschwister, Gott gebe uns die Kraft, Ja zu ihm zu sagen. Ein Ja mit allen Konsequenzen. Und ich kann euch versichern, es wird das schönste Ja, das wir je in unserem Leben jemandem gegeben haben. Amen.